Heute im Dialog Alfred Schier mit Dietrich Grönemeyer.
Professor Dietrich Grönemeyer ist Deutschlands bekanntester Arzt. Das liegt sicherlich an seiner fachlichen Kompetenz. Das liegt aber sicher auch an all den Büchern, die er geschrieben hat und die allesamt Bestseller wurden. Der kleine Medikus, Mensch bleiben, lebe mit Herz und Seele. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Grönemeyer, wie geht es Ihnen heute?
Ich fühle mich kräftig, voller Elan und freue mich auf den nächsten Tag und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich frage das ganz bewusst, weil diese Frage, wie geht es Ihnen heute, das ist eine ganz typische Einstiegsfrage, die der Arzt dem Patienten stellt. Nur viele Patienten haben das Gefühl, die Frage ist nett, aber der Arzt, der hat gar nicht richtig Zeit, um sich die Antwort anzuhören.
Ja, das ist das Dilemma in der heutigen Medizin. Es gibt neuere Studien, die genau herausgearbeitet haben, dass wir in der Regel fürs Gespräch und die Behandlung 7,4 Minuten Zeit haben für den Patienten. Und dabei ist doch gerade das Gespräch auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Zuhören können vom Arzt so wesentlich, um rauszufinden, was hat der Mensch, was bedrückt ihn gerade, was ist das, was ihn quält. Und gleichzeitig möchte ich ja die Person und muss die Person auch kennenlernen, um Vertrauen zu schaffen, aber auch gleichzeitig rauszufinden, ist das mehr ein gefühlsbetonter Mensch, ist mehr ein sachlicher Mensch, denn jeder braucht eine andere Ansprache dann. Ich beispielsweise würde gerne, wenn ich mich schlecht fühle, auch in den Arm genommen werden und beruhigt werden. Andere wollen eine ganz klare Information, der Tumor ist entstanden, das und das wird gemacht, aus, und dann fühlen die sich zufrieden. Und ich glaube, die Medizin täte gut daran, das Gespräch anders zu honorieren, sowohl von der Wertigkeit, also vom, das ist eben ein wesentlicher Teil menschlicher Zuwendung und eines ärztlichen Instrumentariums wird. Und auf der anderen Seite muss man dann eben auch wesentlich mehr Geld fürs Gespräch und für die Zeit der Zuwendung zur Verfügung stellen im System.
Also Sie haben da schon ja eine der Ursachen angedeutet. Trotzdem mal die Frage, interessieren sich denn die Ärzte wirklich für den Patienten oder diese Tatsache, dass man da sofort unterbrochen wird, dass der Arzt nicht zuhört, ist das nicht auch ein Indiz dafür, dass sich der Arzt mit dem Patienten gar nicht so richtig einlassen will?
Es sind so mehrere Aspekte, die da zusammenkommen. Natürlich, dass System, was extrem unter Kostendruck arbeitet und was eigentlich die Kostenexplosion in den Vordergrund stellt, obwohl seit 1975 die Ausgaben im Gesundheitswesen überhaupt nicht verändert haben, sondern die Refinanzierung ist problematisch geworden durch mehr Arbeitslose, durch mehr Frühberentungen, durch weniger Kinder, die geboren werden. Auf der anderen Seite hat es was mit unserer Medizin zu tun, die den Körper unterhalb des Kopfes abschneidet, sage ich mal. Wir machen eine Körpermedizin und vergessen, dass wir fühlende, denkende Menschen sind, dass wir aus Körper und Geist, also Body-Mind-Verbindung im angloamerikanischen Begrifflichkeit auszudrücken, uns in dieser Welt befinden und auf der anderen Seite auch noch eine Seele haben. Und ich denke, was wesentlich wird für die Zukunft der Medizin, dass man den Geist, die Seele wieder entdeckt und beides zusammen, also Körper, Geist, behandelt. Denn in jeder Erkrankung, in jedem Schmerz ist ein körperliches Symptom und gleichzeitig leiden wir als Menschen und gehen dann auch unterschiedlich mit diesem Leid um oder auch mit unserem Heilungsprozess.
Das ist ein ganz spannendes Verhältnis und darüber wollen wir uns nachher ganz ausführlich unterhalten. Ich würde aber zunächst mal gerne einsteigen mit dem, was Ihr eigentliches Fachgebiet ist, was Sie bekannt und berühmt gemacht haben. Sie gelten als Erfinder, als Vater der Mikrotherapie. Was ist das?
Ja, die Begrifflichkeit war früher interventionelle Computertomographie oder Kernspintomographie, sehr kriegerischer Ausdruck, Intervention in den Körper. Die Mikrotherapie ist eigentlich präziser insofern, sie nutzt Schnittbildgebung, also Horizontalschnitte durch den Körper oder Sagittalschnitte, so nennen wir die, wenn wir so reingucken von der Seite. Und jetzt können wir unsere Instrumente ganz gezielt millimetergenau in den Körper reinbringen. Dadurch, dass wir so präzise den Ort definieren können, an dem wir behandeln wollen, den Tumor, die Bandscheibe, das Gelenk, können unsere Instrumente kleiner und kleiner werden. Und wir behandeln heute mit Instrumenten von 0,2 mm bis 2,5 mm. Das ist eigentlich die Größe und das macht die Mikrotherapie aus. Und sie ist nicht eine Disziplin, wie sie früher war, der Radiologie, obwohl die Radiologen das gerne hätten, sondern es ist eine Disziplin, die für alle da ist, für alle behandelnden Ärzte, für den Internisten, für den Orthopäden, Neurochirurgen, Anästhesisten oder auch Onkologen. So habe ich auf jeden Fall mein Team in meinem Lehrstuhl aufgebaut.
Also Sie legen den Patienten unter den Computertomographen, dann können Sie mittels Computertomographen sehen, was da im Körper passiert und dann erfolgt der Eingriff. Furchtbar kompliziert klingt das alles. Mein Kollege Ludger Karthausen hat einen kleinen Einspieler zusammengestellt, das schauen wir uns an und vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, dann wird es ein bisschen klarer, um was es geht. Ja?
Schauen wir mal. Ja, hier sieht man einen solchen Computertomographen. Die Patientin liegt dort. Keine Vollnarkose, die normalerweise durchgeführt werden müsste, weil hier wollen wir herausfinden, ob sie einen Tumor im Wirbelkörper hat. Also reine Lokalanästhesie. Die Patientin wird umfassend auf den Eingriff vorbereitet im Gespräch. Und dann sieht man oben links hier den Querschnitt. Das Schwarze ist die Lunge. Und 2 Millimeter an der Lunge vorbei kann man jetzt in den Wirbelkörper die Sonde hineinführen. Und wir nehmen jetzt hier eine kleine Gewebeprobe. Da sieht man, das Gewebe ist herausgekommen. Das kann ja untersucht werden. Und man unterscheidet dann, ob es sich um eine Entzündung handelt oder um einen Tumor. Und hinterher wird noch zur Schmerztherapie Lokalanästhetikum reingegeben und ein bisschen Alkohol, um auch mögliche Tumorzellen an der Stelle zu vernichten. Denn hochprozentiger Alkohol von 96% zerstört eben Gewebezellen.
Also man sieht da, was für ein ganz, ganz kleiner Eingriff das nur ist. Und die Alternative wäre eben wirklich in viel größerem Maße mit größeren Wunden aufzuschneiden, um Gewebeproben zu entnehmen. Können Sie auf diese Art auch und Weise auch operieren?
Also wir vermeiden in dem Moment die große Operation mit dem Skalpell, aber es gibt mittlerweile Zentren, wir machen das noch nicht, aber andere Zentren wie Universität in Erlangen beispielsweise, in der Neurochirurgie oder in Harvard, wo ich viele dieser Operationen auch gesehen habe, wo man im Kernspintomographischen klassische Tumoroperationen macht. Und der Vorteil ist, durch solche Schnittbildgebung, ich kann durch die Strukturen durchgucken. Ich kann genau sehen, wie viel vom Tumor ist beispielsweise weggenommen, sind die Ränder wirklich glatt. Und das macht man in der Hirnchirurgie mittlerweile und zunehmend auch in anderen Körperhöhlen so.
Mit dieser Mikrotherapie, welche Arten von Krankheiten kann man damit behandeln?
Eigentlich in allen Fachgebieten erstmal zur Gewebeprobe, einsetzbar vom Gehirn bis zum Fuß. Das zweite ist, Sie können entweder Medikamente jetzt an den Ort bringen, in dem Sie ja behandeln wollen, oder mit operativen Instrumenten Gewebe nehmen, herausnehmen oder auch Gewebe stabilisieren. Wir machen das heute routinemäßig in meinem Zentrum, aber auch weltweit an der Wirbelsäule, beispielsweise zur Bandscheibenbehandlung, zur Schmerztherapie der Wirbelsäule, der kleinen Wirbelgelenke, zur Aufrichtung von zusammengebrochenen Wirbelkörpern, in dem Zement injiziert wird beispielsweise, die Osteoplastie nennt sich sowas, oder bei Tumoren, die auch angefressen sind mit Wärmebehandlung lokal, mit Hochfrequenz oder mit auch Kältetherapie und auch stabilisierenden Zementen. Wir gehen aber auch weltweit in der Orthopädie, aber in der Neurochirurgie immer zusammen mit den Radiologen auch mittlerweile in die Gelenke und in Weichteile wie Leber, Nieren, Lungen, sogar Lungenpunktionen werden heute CT-gesteuert durchgeführt, indem man im Gewebe reingeht, durch das Lungengewebe in den Tumor beispielsweise. Also sehr breit und vor allen Dingen für mich multidisziplinär.
Und immer mit dem Ziel, möglichst geringe Eingriffe, möglichst wenig Schmerzen, möglichst kleine Wunden.
So wenig wie möglich, so viel wie gerade nötig, von leicht nach schwer, das ist immer meine Devise. Und wenn ich klein und fein bleiben kann, dann sollte ich auch klein und fein bleiben. Und wenn ich lokalanästhetisch vorgehen kann, dann bitte auch lokalanästhetisch und nicht mit Vollnarkose, weil die Menschen dann sofort ihr normales Leben weiterführen können oder direkt auch in die Nachsorge gehen können.
Damit sind wir ja mittendrin in diesen ideologischen Debatten, die in der Medizin geführt werden. Hightech-Medizin oder Homöopathie, Schulmedizin oder Naturheilverfahren. Was hilft den Menschen wirklich?
Sowohl als auch. Wir müssen aufhören, schwarz-weiß zu sehen. Wir sind seit 100 Jahren eigentlich erst oder 150 Jahren in der industriellen Revolution. Vorher haben wir immer naturheilkundlich behandelt. Da ging vieles gar nicht anders oder eben chirurgisch, Bein ab, Militärchirurgie. Wir haben wunderbare Heilmittel in allen Kulturen zur Verfügung. Nehmen wir die Akupunktur bei den Chinesen, nehmen wir die Wärmebehandlung bei den Indianern als Spannungsbogen. Wir haben ganz viel Pflanzenheilkunde, die uns hilft. Nehmen Sie da als Beispiel den Weidenextrakt. Heute das meistverkaufte Medikament der Welt ist das Aspirin. Das ist ein Weidenextrakt, nur synthetisch hergestellt mittlerweile. Und so sollte man möglichst nicht Dogmen aufbauen und sagen, die Naturheilkunde ist ja low-tech und von daher auch vieles nicht bewiesen und das sollte man möglichst lassen und alles eigentlich auf die industriell vorgefertigten Technologien setzen. Ich bin überhaupt nicht der Freund davon. Ich bin für das sowohl als auch und vor allen Dingen für das Gespräch, also für den Menschen, den wir sehen müssen, der ja auch möglichst wenig angefasst werden möchte eigentlich und möglichst geschont werden möchte mit seinen Geweben.
Sie haben jetzt ja schon ein paar Argumente geliefert trotzdem. So ganz verstehe ich das nicht. Die Schulmedizin hat doch immense Erfolge erzielt in den letzten 100, 150 Jahren. Die Lebenserwartung ist immens gestiegen. Bestimmte Krankheiten, Tuberkulose oder Kinderlähmung sind besiegt worden. Also die Erfolge sind offensichtlich und trotzdem zweifeln immer mehr Menschen an dieser Schulmedizin. Warum?
Ich glaube, dass die Schulmedizin zwei Fehler macht. Das erste, dass sie ihre Fachdisziplin überwertet. Ja, ich könnte ja auch dazu neigen. Ich bin ein Hightech-Mediziner. Ich nutze gerade die Errungenschaften des Computers und des Erfinders des Computers von Konrad Zuse und Konrad Wilhelm Röntgen, der die Röntgenstrahlen erfunden hat. Und ich nutze auch die heutige Zeit, indem ich Instrumente einsetze, die immer kleiner und feiner werden. Aber es ist nicht alles. Es gibt viele Nebenwirkungen in den Medikamenten, die wir bei leichten Behandlungen einfach einsparen könnten. Wir behandeln beispielsweise auf der einen Seite mit Cortisonen, auf der anderen Seite aber auch mit homöopathischen Mitteln oder auch mit Eigenblut, mit Extrakten aus dem Eigenblut, die in denen antientzündliche Komponenten sind, die wir züchten und dann dem Patienten auch wiedergeben. Die Angst ist, glaube ich, deswegen so stark, weil auf der einen Seite die menschliche Zuwendung fehlt, auf der anderen Seite die wissenschaftliche Expertise, viele Dinge, die in der Vergangenheit an Medikation und an Behandlungsweisen in unserem Alltag drin sind, nicht untersucht worden sind. Also es keine wirklich prospektiven, randomisierten oder Doppelblindstudien gibt. Und ich fordere natürlich schon, wenn ich die Naturheilkunde auch einführe, dass es dort ganz präzise auch abläuft und dass wir auch die Wirkungsweise nachweisen. Aber also grundsätzlich zu sagen, nur weil es das nicht gibt und weil der andere aber einen Erfolg hat mit der Methode oder weil wir die Methode nicht verstehen, wie die Homöopathie oder die Akupunktur, zu sagen, das ist alles Quatsch.
Das würde ich doch jetzt mal gerne durchdiskutieren am Beispiel der Homöopathie. Also da sagen Menschen, die so mehr von diesem technischen Weltbild herkommen, wie kann ein Arzneimittel wirken, das so stark herunterverdünnt wurde, dass der Wirkstoff überhaupt nicht mehr nachweisbar ist?
Für mich absolut rätselhaft und mit meiner physikalischen Ausbildung oder chemischen Ausbildung auch völlig unverständlich. Völlig unverständlich. Auf der anderen Seite gibt es Studien, gerade im letzten Jahr von beispielsweise von Chilenen publiziert, dreiarmige Doppelblindstudien, die Traumel gegen Diclofenac, also ein Schmerzmittel, was wir auch routinemäßig einsetzen in der Schmerzmedikation, und Placebo verglichen haben. Und bei Menschen der Davis-Nationalmannschaft Chiles, der ist Olympiakaders in Chile und der Fußballnationalmannschaft in Chile und herausgestellt haben, dass Traumel, also ein homöopathisches Mittel, was wir auch in der Behandlung von kleinen Wirbelkörpern einsetzen, signifikant die Veränderungen an Sehnen, die Schwellungen von Sehnen eben reduziert hat. Und wir haben das ultraschallmäßig und anhand des Schmerzes definiert. Es gibt eine andere Studie, Aufmerksamkeit-Defizitsyndrom bei Kindern, also diese zappeligen Kindern in Schulen. Auch signifikante Studien im European Journal of Pediatrics 2006 publiziert worden von einer europäischen Gruppe, die nachgewiesen hat, dass man mit homöopathischen Mitteln das Ritalin, was heute gegeben wird, reduzieren kann oder auch überhaupt nicht braucht. Das heißt, wir wissen zwar nicht, warum die Homöopathie wirkt in diesen Fällen. Und es gibt genügend Quacksalber da drin, aber es gibt natürlich auch innerhalb der Medizin ja auch schwarze Schafe. Aber es zeigt, da ist was und ich muss nicht was verweigern anzuwenden, wenn ich wissenschaftlich nachgewiesen habe, dass es wirkt, ohne zu verstehen, warum es wirkt.
Aber das haben Sie jetzt an zwei Positivbeispielen haben Sie gezeigt, okay, da werden auch wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wo wirklich eine Erfolgskontrolle gemacht wird. Aber prinzipiell ist das ja der Vorwurf an die Homöopathie. Liebe Leute, ihr macht nicht diese wissenschaftlichen Vergleichsuntersuchungen, die ansonsten bei Arzneimitteln verlangt werden, um nachzuweisen, dass dieses Medikament wirklich wirkt. Das wird ja in der Homöopathie so nicht durchgeführt in aller Regel.
Nein, deswegen ist auch die Forderung, auch meine Forderung, wissenschaftlich ganz konsequent das weiter aufarbeiten, nicht die Augen verschließen und auch solche Nachweismethoden suchen. Nehmen wir das Beispiel Akupunktur. Seit 4000 Jahren.
Das machen Sie auch in Ihrer Praxis?
Ja. Genau. Ich habe einen chinesischen Arzt und eine Gruppe von Ärzten, die die chinesische Medizin und auch entsprechende Massagetechnik anbieten. Die Akupunktur ist seit über 4000 Jahren bekannt. Milliarden Menschen sind damit behandelt worden. Es haben sich, dazu habe ich auch eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, bestimmte Punkte als Kristallisations- und als Maximalpunkte rausgearbeitet, ja, die immer wieder über die Tausenden von Jahren genutzt worden sind. Am Rücken für mich eben interessant. Und jetzt sind es nicht wir Ärzte, nicht wir Wissenschaftler, die Nachweisstudien machen, sondern beispielsweise die Technikerkrankenkasse. Eine Krankenkasse oder die AOK, aber die Techniker Krankenkasse hat eben eine viel größere Studie gemacht an 200.000 Patienten mit 10.000 Ärzten behandelt und hat, oh Wunder, herausgefunden, dass die Akupunktur wirkt bei Schmerzen des Rückens, bei Kopfschmerzen oder auch bei orthopädischen Schmerzen, Knieschmerzen beispielsweise.
Jetzt könnte es ja sein, dass die Wirksamkeit von dem bekannten Placebo-Effekt herkommt. Also ich sage es jetzt mal ganz laienhaft, weil die Akupunktur so viel Brimborium da macht, um ihre Nadelstiche, ist der Placebo-Effekt besonders groß und deswegen wirkt das so gut. Und wenn man das Gleiche an ganz anderen Stellen im Körper machen würde, würde es auch wirken. Kann das sein? Und wenn es so wäre, was ist dann?
Also da weist zum Beispiel die chilenische Arbeit ja gerade hin, dass es nicht so ist, dass der Placebo-Effekt also deutlich geringere Wirkung hat als so beispielsweise das Traumel oder das Diclofenac, das da genutzt worden ist. Und Herr Dr. Steinbach, Präsident des Olympischen Komitees von 2002 bis 2006, hat ja auch die Homöopathie als in die Sportmedizin auch mit eingeführt. Bestimmte Medikamente nur, also eine definierte Gruppe, die auch untersucht worden ist. Und Placebo spielt eine Rolle in jeder ärztlichen Tätigkeit. Ja, also die menschliche Zuwendung ist eine Situation, wo man aus dem Nichts einen biochemischen Zustand erzeugt. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich zuwende, in dem ich aufmerksam bin, in dem ich den anderen verstehe, heile ich auch ein Stück weit und schaffe Veränderung. Also den können wir nie wegdiskutieren und sollten ihn auch nutzen. Und das Placebo als Medikament hat manchmal sicherlich auch eine Wirkung. Wir sehen das bei den Kindern, wenn wir denen, wenn sie krank sind, ein bisschen Zucker mit ein wenig Tee oder sonstigen Elementen geben, dass sie dann auch häufig ruhiger werden und der Krankheit auch anders gegenüberstehen.
Was Sie da jetzt in den letzten 10 Minuten gesagt haben, das war ja im Prinzip ein Plädoyer dafür, die Chancen und Möglichkeiten dieser ganzen Naturheilverfahren zu nutzen. Das kann ich nachvollziehen. Nur wenn ich als Patient jetzt vielleicht in meiner Verzweiflung, weil ich eine schwere Krankheit habe, mich diesem zuwenden will, da gibt es ja jede Menge Scharlatane, die aus der Tatsache, dass ich verzweifelt bin, dass ich bereit wäre, im Prinzip jede Summe zu zahlen, wenn ich nur wieder gesund werde, die da ihren Nutzen draus ziehen. Wie kann ich als Patient einen Könner von einem Betrüger unterscheiden?
Da ist seit langer Zeit meine Forderung, dass jeder Patient seinen Arzt des Vertrauens braucht. Ich sage bewusst Arzt oder Ärztin des Vertrauens, also jemand, der
Schulmedizin,
dessen Herz gleich schlägt und man auch Seelenverband ist. Ich sage bewusst nicht Hausarzt, es wäre mir am liebsten, es ist der Hausarzt. Deswegen sage ich auch, die Hausärzte müssen maximal gestärkt werden. Das Gespräch muss in Zukunft honoriert werden. Aber ich brauche denjenigen, der mich in diesem Dschungel von irrsinnigen Quatschangeboten zum vernünftigen Konzept leitet und mir zur Seite steht, also quasi als Co-Pilot zur Verfügung steht. Das muss auch eine zukünftige Medizin schaffen, das genau so zu organisieren. Und es gibt viele Menschen, die sich in dem Dschungel einfach, sage ich mal, gesund stoßen und wirklich unnötige medikamentöse Therapie anbieten. Aber es gibt natürlich genauso unnötige Operationen. Häufig, immer wieder. Oder unnötige Katheterisierung der Herzkranzgefäße. Ja, ich bin ein Freund der schnellen Bildgebung und sage, ich brauche nicht ins Krankenhaus gehen, um einen diagnostischen Katheter zu machen, wenn ich mit Kernspintomographie ins Herz reingucken kann, wie wir das auch tun bei uns, der Kardiologe in meinem Team, mit dem Radiologen zusammen, um rauszufinden, ist da eine Herzkranzgefäßverkalkung oder Verengung und ist der Muskel noch funktionsfähig oder nicht. Das heißt also auf beiden Seiten, und mein Plädoyer ist, so wie das Jena macht beispielsweise, die Frau Professor Uhlemann leitet dort das Kompetenzzentrum für Naturheilkunde in der inneren Medizin an der Universität. Einfach nicht gegeneinander, miteinander und ganz systematisch den Spreu vom Weizen trennen. Das ist meine Forderung. Ich bin kein Naturheilkundler, sondern ich versuche Brücken zu bauen und bin klassischer Schulmediziner und wissenschaftlich auch Schwerpunkt und hauptsächlich in der sogenannten Schulmedizin tätig.
Jetzt wollen wir uns mit Ihnen ja nicht nur über den heutigen Zustand der Medizin unterhalten, sondern auch den Menschen Dietrich Grönemeyer ein bisschen näher kennenlernen. Ich steige da mal ein in Ihre Familie, drei Brüder, Sie, Dietrich Grönemeyer, Deutschlands bekanntester Arzt, Bruder Wilhelm, ein sehr erfolgreicher Galerist und Bruder Herbert Grönemeyer, der bekannte Rocksänger. Was ist das für eine Familie, wo drei so unterschiedliche Begabungen rauskommen und alle erfolgreich?
Ich kann Ihnen dazu eigentlich gar nichts sagen, außer, dass wir eigentlich miteinander wie Tick, Trick und Track eigentlich immer zusammengestanden haben, wir Brüder, und sehr viel Freude in unserer Kindheit hatten. Auf der anderen
Sie
Seite
waren
auch Schwere.
Der Älteste, immer so 2 Jahre Abstand. Ja. Wilhelm, der war der Mittlere, Herbert der Jüngste.
Genau, und mein Bruder Willi ist ja leider verstorben. Sie hat sich jetzt vor 10 Jahren. Und wir sind aber in einer Region groß geworden, die ja pulsierte von Gemeinschaft, wo Polen, Italiener, Türken, Griechen, Jugoslawen eigentlich zu meinem Freundeskreis gehört haben und wir auf der Straße Fußball gespielt haben, zusammen in die Schule gegangen sind. Und vielleicht ist ein anderes Geheimnis die humanistische Ausbildung, die wir alle genossen haben. Wir waren im humanistischen Gymnasium, was jetzt leider in Bochum geschlossen wird, beziehungsweise verlagert werden soll. Aber ich befürchte, dass eigentlich dann auch die humanistische Ausbildung, weil die so unter Elite-Aspekten eigentlich diskreditiert wird, zu sehr diskreditiert wird. Im Grunde geht dann vielleicht auch Bochum verloren. Was ich sehr schade finde, und ich glaube, so dieses gemeinsam hat möglicherweise ist ein Teil dessen, was unsere Familie ausmacht. Aber auch andere Familien. Also wir sind ja nicht die einzigen. Ja.
Auf Ihren Bruder Wilhelm, den Sie gerade angesprochen haben, werde ich gleich noch zu sprechen kommen, aber vielleicht trotzdem zunächst mal zu Ihnen und Herbert Grönemeyer. Ist ja zwangsläufig, dass Sie immer auf den berühmten Bruder angesprochen werden. Ich weiß nicht, nervt Sie das, dass Sie da immer wieder drauf angesprochen werden, oder umgekehrt hat es Ihnen vielleicht auch geholfen und vielleicht umgekehrt auch ihm, dass Sie gegenseitig mit Ihrer Popularität sich da befruchten?
Also wir sind erstmal Fans voneinander und lieben uns. Also ich finde das ein tolles Verhältnis, was noch intensiver geworden ist, seitdem wir 2 sind und nicht mehr 3. Also wir haben noch mehr Konzentration aufeinander. Sind auch sicherlich in vielen Stellen so Zwillinge im Geiste. Und was das Ansprechen anbetrifft, das gilt ja für beide von uns. Und es ist auch, also für mich war es am Anfang sicherlich in den 90er Jahren auch hinderlich. Für ihn nicht, aber für mich hinderlich, weil sofort die Brücke geschlagen wurde. Grönemeyer, Medizin, Pop.
Nicht seriös genug.
Und ja, ich bin ja schon sehr früh auch in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich gesagt habe, man muss komplizierte Zusammenhänge einfach darstellen und auch in die Öffentlichkeit tragen, wenn man Veränderungen schaffen will, aus dem Elfenbeinturm raus. Als Wissenschaftler schreibe ich ja nun meine Bücher und meine Publikationen, aber das muss ich ja auch Dritten erklären. Und dann ist es schon am Anfang schwierig gewesen, überhaupt nicht tragend, sondern wirklich schwierig gewesen, weil diese Analogie und diese Brücke eigentlich immer vor allen Dingen von meinen Kollegen geschlagen worden ist. Die sagen, was will er denn? Hat seinen Rückbruch, jetzt macht er da auch Rockmedizin. Und das habe ich häufig genug gehört innerhalb der Szene. Und das war teilweise schon sehr, sehr nahegehend.
Sie haben gesagt, Brüder im Geiste sind ja ganz unterschiedliche Felder, aber das fiel mir in der Tat auch auf. Also zum Beispiel so das Engagement für die Dritte Welt. Ihr Bruder trat da beim G8-Gipfel bei diesen Konzerten für Afrika aus. Wenn man Ihre Bücher sieht, da beschäftigen Sie sich nie isoliert mit der Medizin, sondern betrachten gerade so die Medizin im Spiegel der Gesellschaft, im Spiegel der Globalisierung, was alle natürlich wissen, das Engagement für Bochum bei Ihrem Bruder, aber bei Ihnen ganz genauso. Also da sind viele Berührungspunkte, obwohl Sie in ganz unterschiedlichen Feldern arbeiten.
Ja, ich war mit 16 Jahren Chefredakteur der Schülerzeitung bei uns am humanistischen Gymnasium, habe mich da schon so mit allen Kulturen auseinandergesetzt, habe mich mit dem Buddhismus, mit dem Taoismus, mit dem Konfuzianismus, mit dem Islam und Judentum und Christentum auseinandergesetzt, auch öffentlich schon zur damaligen Zeit. Mich hat das sehr, sehr interessiert und auch sicherlich initiiert über auch die Ausbildung, die wir genossen haben, ob das jetzt Cicero war oder Ovid, den wir gelesen haben und dann auch uns Gedanken machen mussten zur Ethik und Moral, was ich auch heute einfordere, auch diese humanistische Bildung wirklich in allen Schulen wieder hineinzutragen, die Geisteswissenschaft nicht zu verlieren, sondern dieses Element uns wiederzugeben. Und was uns als Familie anbetrifft, ja, wir haben sehr früh auch miteinander geredet, auch die Auseinandersetzung gesucht, auch mit meinem verstorbenen Bruder Wilhelm und Herbert. Wir haben uns immer wieder auch über Ungerechtigkeiten in der Welt und über andere Menschen in anderen Kulturen unterhalten und dabei festgestellt, auch sehr früh, denke ich, festgestellt, dass es auf der ganzen Welt viele Bekloppte gibt, aber genauso viele nette Menschen und unabhängig von der Hautfarbe und von der Religion. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr früh ja, sich entwickelt hat, sicherlich auch unterstützt durch meinen Vater und meine Mutter, meine Großmutter, auch mit ja, viel musischer Erziehung dazu.
Ihr Bruder Wilhelm, Sie haben das erwähnt, ist vor 10 Jahren am Krebs gestorben. Sie, der berühmte Arzt, der Bruder, konnten ihm nicht helfen. Was hat das für Sie bedeutet?
Das war eine unglaubliche Tragik für mich. Und ich habe an mir gezweifelt, weil wir als Ärzte eigentlich lernen, dass wir eigentlich alles im Griff haben könnten, sage ich mal so. Ich habe es zumindest auch bis zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass ich das als Arzt auch schaffen könnte. Ich habe ja ihn und parallel auch die ganzen Jahre vorher, mein Bruder war ja nun ein halbes Jahr krank, meine Schwägerin ja 8 Jahre.
Also die Frau von Herbert Köbel. Die ist fast in derselben Woche, glaube ich, gestorben.
Ja, 2 Tage später gestorben. Und das war schon für mich eine unglaubliche Kraftanstrengung, emotionale Kraftanstrengung, sowohl für die Menschen da zu sein, auf der anderen Seite auch, um die Familie zu beraten, auch dann in den schweren Zeiten auch Ruhe zu geben, auch zu trösten, auch ja, die Auseinandersetzung mit unserem Leben einfach auch zu führen. Und ich habe, kann ich ganz klar sagen, ich habe mit Gott gehadert. Ich habe gesagt, dass wenn es wirklich einen Gott geben sollte, wenn es einen Schöpfer geben sollte, dann verhindert er das, dass so ein wunderbarer Mensch oder so zwei wunderbare Menschen jetzt von uns gehen müssen in diesem jungen Alter. Und habe dann aber in der Reflexion eigentlich am Grab festgestellt, wirklich am Grab, so als Eingebung, als ich seinen Sarg da sehe, und habe dann festgestellt, ja, auch wir Ärzte, aber wir alle können erstens dankbar sein, dass wir leben dürfen, diese kurze Zeit, die wir existieren. Das Zweite, wir haben als Ärzte die Möglichkeit, so gut wie möglich das Pflänzchen Mensch zu behandeln, so gut wie möglich uns darum zu kümmern, um zu sehen, mit den Entscheidungen, die man trifft, dass die richtig sind oder man dahinter steht. Und dann versucht beispielsweise so ein Tumorleiden zu heilen oder den Tod hinauszuschieben, aber wir entscheiden es nicht. Wir entscheiden nicht, wann wir kommen, und wir entscheiden auch nicht, wann wir gehen. Wir sind auch alleine, wenn wir kommen, und wir sind auch alleine, wenn wir gehen. Also diese 3 Elemente, die habe ich begriffen in dem Moment. Und seitdem bin ich viel ruhiger, viel besonnener im Alltag und weiß auch viel genauer, versuche zumindest herauszufinden, viel genauer, was der andere Mensch eigentlich haben möchte, indem ich meine in mich reinhorche, aber auch gleichzeitig damit versuche zu verstehen, den anderen zu verstehen und daraus ein Wir zu bilden. Das habe ich eigentlich durch den Tod gelernt und ich glaube auch an einen Schöpfer, ob er Allah, Gott oder Manitou heißt, ob er ein Kind ist oder ein Mädchen oder eine Frau oder ein Mann, wir wissen es alles nicht. Ich glaube, es ist eher in uns und eine Kraft, die uns durchdringt und uns mitnimmt und über die Unendlichkeit trägt. Das glaube ich und das habe ich gelernt im Tod mit meinem Bruder.
Das war heute im Dialog Professor Dietrich Grönemeyer. Vielen Dank an Sie im Studio. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer zu Hause, für Ihr Interesse.